sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 179. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und anders als die MLS, die jetzt lange Pause gemacht hat und den ersten Spieltag eh verschlafen wird, war die USL fleißig am Arbeiten. Genauso fleißig am Arbeiten wie der liebe Wulf.
Moin moin und willkommen zurück.
Denn nicht nur, dass jetzt unter der Woche schon wieder in den Ligen gespielt wurde, es gab auch den USL Cup und da gab es die ein oder andere doch sehr wilde Partie. Das wird heute auf jeden Fall Thema werden. Aber es gibt auch ein paar durchaus interessante News, über die es sich wahrscheinlich zu diskutieren lohnt, weil die USL es ja gern hat, spannend zu sein. Und wir fangen mal mit der News an, von der ich fast nicht erwartet hätte, dass sie so eine Wirkung hat, die sie dann letztendlich hatte. Denn der USL Cup kam in den deutschen Nachrichten vor. Und wenn man jetzt so darüber nachdenkt, eigentlich wäre es dann jetzt noch ein bisschen witziger gewesen, wenn der USL Cup noch Jägermeister Cup heißen würde, weil das hätten vielleicht so die einen oder anderen deutschen Leser, Hörer, wie auch immer, da wäre die Verbindung auf jeden Fall da gewesen. Aber gut, der Cup heißt nicht mehr so. Es gab aber eine Meldung, denn ein Spieler, über den wir schon mal gesprochen hatten, hat sein erstes Spiel gemacht. Und das hat es, wie gesagt, auch in die deutschen Medien geschafft, sogar in mehrere deutsche Medien und auch nicht die kleinsten. Jetzt ist die Frage, wer schafft es denn mit seinem ersten Spiel im USL Cup in deutsche Medien zu kommen?
Es war Christo Fernandes, den man unter seinem Schauspielernamen Danny Rojas bei Ted Lasso gesehen hat. Wir hatten vor ein paar Monaten berichtet, dass er ja ein zweimonatiges Probetraining bei El Paso gewonnen hat und dann bei El Paso unterschrieben hat. Aufgrund von Visa-Problemen hat es ein bisschen gedauert. Und ja, ich hatte die Partie tatsächlich gesehen, also live angeschaut. Allerdings nicht wirklich wegen ihm, sondern weil es ja ein Derby war, das Derby del Camino Real, das Silberstraßen-Derby. Und ja, konnte ihn dann im Spielen sehen.
Letztendlich, ich glaube, er hatte 17 Minuten gespielt oder 12 Minuten, hat am Ergebnis auch nichts mehr ändern können. Die Partie ging für sie 0-2 verloren. Aber trotzdem, sein erstes Spiel ist jetzt durch. Wir beobachten mal weiter, ob er auch dann im regulären Ligabetrieb zu Passe kommen wird. Ansonsten gab es natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Nämlich, es gibt ein neues Team. Aber so richtig neu ist es irgendwie auch nicht. Also irgendwie doch ist es neu. Was ist denn los? Wer kommt denn? Und warum sind sie dann doch irgendwie doch nicht neu, aber doch wiederum neu? Wie verwirrend kann man sprechen?
Ja, ich fange mal mit dem Grundsätzlichen an. Für die, die noch nicht so lange bei uns zuhören, meine US-Fußballreise, was wirklich ein eigenes Team angeht, wo ich ein Teil davon war, startete mit einem Verein, der hieß OKC Energy FC, also Oklahoma City Energy FC, die dann Anfang der 2020er Jahre aus heiterem Himmel in die Pause ging und eigentlich gestorben sind, aufgrund diverser Problemchen. Und es gab immer wieder Gerüchte, dass das Team zurückkommen könnte. In den letzten Jahren haben sie einen Besitzerwechsel vollzogen und haben auch einige berühmte Namen in die Besitzergruppe reinbekommen, wie zum Beispiel den ehemaligen US Men's National Team Spieler Jozy Altidore. Und es war trotzdem gewitzelt, ja, das Team kommt bestimmt irgendwann mal, wenn man mal dieses Stadion bauen sollte. Und jetzt, gestern vor dem Spiel von Argentinien, bei der WM, wurde das neue Logo und vor allem der neue Name präsentiert. Und aus OKC Energy FC wurde Oklahoma City United FC. Oder halt kurz OKC United. Ja, das ist der neue Name vom neuen Team mit neuen Besitzern eindrungen. Also man kann darüber streiten, inwiefern ob das noch dasselbe Team ist. Aber halt, die haben das Franchise-Recht vom alten OKC Energy und sind halt jetzt OKC United und wollen ab Ich meine 2028 mit dem Spielen beginnen.
Ja, also mit dem Namen war man ja wirklich wahnsinnig kreativ. Und man hat offensichtlich in die Wortmaschine alle Wörter geworfen, die ganz, ganz klassisch im Fußball sind. Und am Ende kam diese wirklich Einzigartigkeit hinaus. Jetzt ist die Frage, wie sieht deren Logo aus und was sagst du dazu?
Ich bin natürlich nicht ganz neutral in der Geschichte, weil ich war ein Supporters Group Mitglied bei OKC Energy FC. Ich habe da viel Herzblut reingesteckt. Aufgrund, wie das Team gestorben ist und wie die behandelt worden sind, bin ich ja dann zum FC Tulsa rübergewechselt, die ja der große Rivale von OKC sind. Aber ich bin sehr zwiegespalten bei der ganzen Idee, weil ich finde Grundideen nicht schlecht, aber manche Sachen sind auch irgendwie zu einfach. Also das Logo hat an sich eine Wappenform, die man hier als Pfeilspitze bezeichnet, auch wenn ich das ein bisschen einfach erklärt finde. Es ist ein weißes Logo mit einem schwarzen Rand. Dazu gibt es ein schwarzes Zickzackmuster, das sich einmal am Rand entlang zieht. In der quasi Mitte hat man ein Sonnensymbol, was, ich würde mal sagen, leicht pastellrosa ist. Und in diesem rosa Söndchen gibt es die Buchstaben OKC, die ineinander verschlungen sind. Also wer das New York Yankees Logo kennt, der weiß, was ich meine. Oder das Glasgow Rangers Trikot-Logo, wenn die Buchstaben so ineinander verschlungen sind, man quasi kaum lesen kann. Und daher ein Wappen, was man auch als typisches Schild bezeichnen könnte, offiziell eine Pfeilspitze in weiß, schwarzes Zickzackmuster am Rand, rosa Sonne und dann eben die verschlungenen Buchstaben. Das ist ja das Logo.
Was sagst du dazu? Also würdest du es, also ne. Wie ist deine Einschätzung dazu? Gefällt es dir? Würdest du dir ein Poster davon an die Wand hängen oder eher nicht?
Also was ich halt gut finde, ist, dass sie hier wirklich sehr viel Bezug auf die Ureinwohner nehmen, die halt in Oklahoma wohnen und die ja auch, ich meine, Part-Eigentümer geworden sind. Ich meine, der Stamm der Cherokee ist ein Miteigentümer des Clubs und eben natürlich aufgrund der Historie sehr wichtig. Dass sie darauf im Logo Bezug nehmen, zum Beispiel durch die 39 Sonnenstrahlen, die auf den 39 Stämme von Oklahoma anspielen, finde ich an sich gut. Ich finde halt trotzdem das Branding scheiße, ohne es böse zu meinen, aber man hat dort OKC Energy, was wirklich Einzigartiges. OKC United ist völlig nichtssagend. Es gibt, by the way, ein Amateurteam, das heißt Oklahoma United, was ich auch sehr spannend finde. Und vor allem, wenn man sieht, was für Namen es noch gegeben hat, die in der Endauslosung waren, hätte es noch besser sein können. Finalisten waren zum Beispiel OKC Bison FC, also Bison, OKC Lightning, OKC Thunderbird oder OKC Wind. Alles davon, egal wie bescheuert es klingt, hätte ich besser gefunden als OKC United. Und daher, ja, ich finde den Ureinwohnerbezug an sich ganz cool. Den Rest, ja, wenn man Trikotsammler ist und gerne Pastellrosa mal als Trikotfarbe austesten möchte, why not? Ansonsten holt mich das nicht wirklich ab.
Na gut, auch abgesehen vom Namen, wo ich dir absolut zustimme, da, also, wir sind, das ist glaube ich nicht unbekannt, wir sind eh keine Fans von diesen immer wieder gleichen Fußballclub-Namen, die jetzt in den letzten 15 Jahren immer häufiger aufgetaucht sind, im Vergleich zu denen, die es früher gegeben hatte, gar keine Fans. Aber auch das Logo, du hattest es ja auch schon angesprochen, diese zusammengefassten Buchstaben, wie man sie aus dem Yankees-Logo kennt. Man hat es jetzt auch schon so oft gesehen, so viele Clubs verwenden das jetzt schon. Auch da hätte ich mir an der Stelle mehr Kreativität gewünscht. Bei der Farbwahl, die stört mich jetzt nicht so sehr. Vielleicht bringt es auch mal so ein bisschen andere Farbe nochmal in die Clubvielfalt. Die finde ich soweit okay, aber der Rest ist halt sehr generisch, sehr austauschbar. Und das macht es leider sehr schade. Allein schon, also OKC Energy, das klingt ja irgendwie auch nach was. OKC United ist, naja, das klingt nicht irgendwie.
Ich würde sagen, es hat leider beide Oklahoma-Teams getroffen. Denn FC Tulsa, bei denen ich ja mittlerweile SG-Mitglied bin, die hießen ja ursprünglich Tulsa Roughnecks. Die hatten dann so einen Öldrillturm als Logo gehabt und hatten auch so die typischen Ölmitarbeiter als Maskottchen gehabt. Das war auch was Besonderes. So dass FC Tulsa jetzt auch nicht krass kreativer ist. Aber ja, es trifft irgendwie viele Teams, die ja sich irgendwie europäisieren, vereinfachen wollen. Aber ja, deswegen nur, um transparent zu sein, weil beim FC Tulsa hat es ja auch nicht anders funktioniert. Die waren auch mal kreativ und wurden dann zu einem FC Blablabla. Und da passt das Logo, finde ich, noch ein bisschen besser. Einfach von der Grundidee. Aber ja, lasst uns gerne wissen, was ihr von diesem Rebrand, wenn man es so nennen möchte, haltet. Ob ihr die Farben, also Pastellrosa, Weiß und Schwarz, vielleicht trikottechnisch ganz geil findet. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir mit unserer Meinung gut durch.
Was mir einfällt, warum wird jedes Mal nicht die Fanszene mit einbezogen? Gut, klar, bei diesen in Anführungsstrichen neuen Clubs ist das mit so einer Fanszene immer eher schwer. Aber wenn man sich mal ansieht, wie mit einem Blick auf die NWSL jetzt, wie das Gotham damals gemacht hatte, die hießen ja früher Sky Blue FC. Und dieser Club war ziemlich unerfolgreich, muss man auch sagen. Und war auch recht uninteressant dafür, dass sie ja eigentlich quasi den New Jersey, New York Raum abdeckten. Und die haben dann gemeinsam mit den Fans zusammen, da hatte sich dann damit so ein Teil der Ownership Group geändert, haben sie ein komplett neues Branding aufgesetzt und man hat eben auch die Fans gefragt, wie soll der Club heißen? Und am Ende ist es dann halt Gotham FC geworden. Klar, auch da ist ein FC mit dabei, aber man hat einfach auch in dem Fall die Fans mitsprechen lassen und die Verbindung ist dann plötzlich eine ganz, ganz andere zu diesem Club. Das verstehe ich immer nicht, warum man diese Chance nicht ergreift mit den Leuten irgendwie, die ja vor Ort leben, die deine Fans ja werden sollen, dass man da nicht mit denen irgendwie in Verbindung geht und schaut, was die für einen Namen gerne hätten. Weil, also, es ist der, keine Ahnung, 50. Club in den letzten paar Jahren, der jetzt irgendwas mit United oder FC oder was auch immer im Namen hat. Da ist so viel mehr Potenzial. Gerade so die 90er, Anfang der 2000er Namen für, und auch noch viel, viel früher, waren ja einfach so viel cooler und so viel gängiger im Prinzip. Nun ja, also wenn es mal irgendeinen Club gibt, der sich umbenennen will, ihr könnt auch gerne bei uns anfragen. Wir finden auch bestimmt was Schönes. So, jetzt ist die Frage, wollen wir eine kurze Pause machen und dann in den USA Cup und in die Ligen gehen?
Können wir sehr gerne machen, denn ich muss dringend was anderes sehen als OKCs Logo. Da kriege ich sonst langsam ein Pickel auf der Haut. Das ist um die Uhrzeit nicht mehr schön.
Alles klar, dann wird sich jetzt schnell das Gesicht gewaschen, einen Schluck getrunken und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wir springen jetzt einmal in den USL Cup. Da gab es sehr, sehr wilde Partien. Und die Gruppenphase ist jetzt abgeschlossen. Allerdings heißt das natürlich auch, wir hatten den letzten Spieltag der Gruppenphase. Für einige Teams ging es da noch um einiges. Für andere Teams ging es da vielleicht auch eher um den theoretischen Gedanken, weiterkommen zu können. Andere Teams haben es vielleicht eher realistischer betrachtet und vielleicht nochmal die Mannschaft ausprobiert. Wir haben jetzt eine Partie, die sehr wild war. Und die am Ende dafür sorgte, dass sehr viele Tore fielen. Nämlich Forward Madison gegen Union Omaha. Unser Vogelduell. Hast du das Spiel live gesehen? Oder dann ist eigentlich das Ergebnis?
Leider in diesem Fall, im Vergleich zum anderen Derby, was ja heute Nacht gewesen ist, habe ich das nur danach mitbekommen. Ich hatte, glaube ich, weil wir 80.000 Spiele zur selben Zeit liefen, hatte ich was anderes gesehen. Und sah dann nur meine Madison und Richmond Timeline, Omaha Timeline sehr live tweeten. Und es war sehr faszinierend, das nebenbei mitzuverfolgen, wie sich die Stimmungen da geändert haben. Ich hätte es gern geguckt, aber im Nachhinein. Aber ich musste mich halt irgendwie zwischen anderen entscheiden.
Ja, verstehe ich. Wir gehen mal in das Spiel rein. Also die ersten, sagen wir mal, 25 Minuten ging es ja. Da hatte ich mir jetzt nichts Explizites zu aufgeschrieben. Aber ab der 27. Minute ging es dann los. Denn dort hatte Union Omaha eine sehr, sehr gute Chance, die zu einem Tor führte. Wobei das sehr, sehr gut will ich eigentlich zurücknehmen, weil dieses Tor war ein Kacktor. Es war eine Ecke. Der Ball wird letztendlich Richtung Tor geschossen, da allerdings blockiert. Der Ball ist aber immer noch im Strafraum und irgendwie stochern da mehrere Beine, Köpfe, Arme, was auch immer da auf diesen Ball ein, damit er dann irgendwie irgendwann aus kurzer Distanz den Weg ins Tor findet. Also es war wirklich kein schönes Tor, aber der Ball ist im Tor.
Ja, manchmal zählt auch Gestocher, anstatt ein schönes Tänzchen aufzuführen. Allerdings gab es hier ein nächstes Tor, das wirklich schön war, was ich aus der Kreativität schön finde. Denn es gab eine Ecke in der 31. für Madison. Der Ball kommt von links, meine ich, rein und der Ball kommt zu Bäumer. Und im Tor von Madison steht in diesem Falle Cole Jensen. Der ist sehr, sehr groß gewachsen und steht auf seiner Linie. Und trotzdem schafft es Bäumer, den Ball aus kurzer Distanz über den Keeper ins Tor zu lupfen. Das musst du auch erstmal hinkriegen, fand ich irgendwie sehr spektakulär. Und so kam es zum Ausgleich für Madison, nur 4-5 Minuten später, durch einen Lupfer nach einer Ecke aus kurzer Distanz über den sehr, sehr großen Torwart rüber.
In der 38. Minute gibt es ein weiteres Tor. Und da ist es, also da fand ich das Zusammenspiel sehr, sehr gut, weil es gibt einen langen Ball nach vorne auf Carmichael. Und wir hatten, jetzt überlege ich gerade, wann wir das letzte Mal über Forward Madison gesprochen hatten. Das kann gar nicht so lange her sein, weil auch da war er schon aufgefallen, dass er Chancen sehr effektiv nutzt. So wie jetzt in dem Fall, er hat den Ball, er hatte, ich glaube, einen Gegenspieler maximal und noch den Torwart. Das ist kein Problem für ihn, der Ball ist drin. Und sagen wir es mal so, der Mann fällt durchaus in diesem Spiel auf.
Definitiv, bin ich voll dabei. Die beiden Carmichael-Brüder haben in den letzten Wochen wirklich sehr viel Interessantes gemacht. Und ich finde, wenn du nichts anderes hast, würde ich gerne zur 60. gehen, weil irgendwie passierte nach dem 2-1 nicht mehr wirklich viel. Beide hatten so ihre Chancen, aber halt jetzt nichts Krasses mehr. Und daher gehe ich mal in die 60. Minute, also schon die zweite Halbzeit. Und da war es Pato Botello-Faas, der sich nicht davon beeindrucken lässt, dass ein Mitspieler neben ihm gerade zu Boden gegangen ist und quasi einen Freistoß hätte schinden können. Er nimmt sich ein Herz, nimmt den Ball, läuft ein paar Meter von dem Verletzten weiter und haut den Ball mit ordentlich Schmackes in Richtung Tor. Allerdings geht der Ball nicht ins Tor, sondern an den rechten Pfosten von J.T. Harms. Sah durchaus schön aus, war ein strammer Schuss. Und immer ein bisschen Pech für Botello-Faas, dass er nicht reingegangen ist.
Von Pech kann man auch in der 68. Minute sprechen. Wobei ich nicht weiß, ob das Pech ist oder was da los war. Denn wer sich die Highlights ansieht, der wird feststellen, da kommt dann plötzlich eine Szene, die sieht sehr merkwürdig aus, weil sie ist natürlich knapp geschnitten. Und man sieht den Torhüter. Und der Torhüter ist schon, er rennt raus, aber er ist zu diesem Zeitpunkt schon fast kurz vor der Mittellinie und versucht da irgendwie den Ball abzufangen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie er überhaupt vorhatte, an der Stelle den Ball vernünftig abzufangen. Das geht aber gewaltig schief. Carmichael ist derjenige, der den Ball dann bekommt. Und der hat natürlich ein leeres Tor vor sich, läuft nur noch ein paar Meter und kann ihn dann ganz entspannt einschieben. Das ist ohne Frage ein ganz, ganz deutlicher Torwartfehler.
Und vor allem, weil der Verteidiger noch in der Nähe von ihm gewesen wäre an der Stelle. Also da war ja noch mindestens ein Mann. Aber ja, da sah Jensen nicht wirklich gut aus, kann man nicht anders sagen. Allerdings passiert dann was, was du nicht machen darfst, auch in einem Derby nicht. Denn das war ein sehr beliebtes Derby in der USL. Du schaltest geistig ab. Und wenn das passiert, dann hast du das Problem, wenn dein Gegner der Tabellenführer der Liga ist, was im Cup jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist, aber halt von der Qualität her ein extrem starker Gegner ist, denn Omaha kämpfte sich zurück. Und es gab in der 79. Minute eine Ecke. Und dann wird der Ball nochmal per Flanke in den Strafraum reingeschossen und von Ors Navarro reingeköpft. Und ich denke mir so, warum machst du das? Also nicht für Navarro, das war ein schönes Topfertor, aber halt so aus Madison-Sicht. Weil schon vorher ging minutenlang geistig nichts und danach wurde es nicht besser. Und das kannst du dir in einem Derby eigentlich nicht leisten.
Mit dem "es wurde nicht besser" können wir einfach 4 Minuten weiterspringen. Denn dort findet ein Foul im Strafraum statt. An sich nichts Gravierendes, es ist einfach nur ein Halten, aber es ist sehr offensichtlich und es ist im Strafraum. Führt in der Regel, gut, wenn man Argentinien ist, vielleicht nicht unbedingt, aber auch in der USL führt das in der Regel zu einem Elfmeter. Und dieser Elfmeter ist drin, das bedeutet, es steht dann jetzt plötzlich 3:3.
Und an diesem Zeitpunkt war es dann sehr spannend zu sehen, wie es weitergehen wird. Nicht nur hatten beide Teams ihre Chancen, um nochmal das Siegtor zu machen, auch auf den sozialen Netzwerken ging es wirklich rasend bergauf und bergab. Madison fand sich kurzzeitig im Tal der Tränen wieder. Die Jungs von Omaha feierten sich schon quasi für den Sieg und dass Madison ja bekannt dafür ist, zu verkacken. Tja, und dann gibt es nochmal eine Szene in der 96. Minute. Castro kommt von links mit einem schönen Sololauf in den Strafraum, schießt den Ball aufs Tor, Jensen kann den Ball blocken, allerdings nicht wirklich klären, denn anstatt zur Seite zu klären, haut den Ball direkt nach vorne zentral und dort steht Karamoko, der Stürmer von Madison, und kann den Ball bequem aus 2 Metern, 2,5 Metern ins Tor reinschieben. Und daher, ja, 4:3, Madison gewinnt ein sehr wildes Spiel und das erste von 2 Derbys in kurzer Zeit. Und ich meine, das erste Derby gegen Omaha in mehreren Jahren und vor allem das erste Derby gegen Omaha in 3 Spielen, wo sie mein Tor geschossen haben. Also Feiertag für Madison im Derby und Omaha, ja, sah eher Omaha aus.
Ein wunderbares Wortspiel. Wir gehen mal quasi zu einem anderen Wortspiel, denn im Prinzip die nächste Partie könnte auch die Beschreibung von einem Ehepaar sein. Davon sind sie weit entfernt, vermutlich auch direkt nach dieser Partie, denn Charleston Battery trifft auf Charlotte Independence. Und diese Partie brachte ein überraschendes Ergebnis und sorgte dafür, dass Hartford dann letztendlich einen interessanten Gegner bekommt, weil beide kämpften an diesem letzten Gruppenspieltag vom USL Cup um Platz 1 oder 2 der Tabelle und trafen dementsprechend jetzt auch aufeinander, damit es noch spannender bleibt. Und ja, jetzt ist die Frage, wie hat dir so jetzt in der Nachbetrachtung das Spiel gefallen?
Es war sehr unterhaltsam, aber irgendwie hatte ich auch mehr erwartet. Es klingt komisch, weil es waren immerhin 4 Tore, die wir zu sehen bekommen, plus ein Elfmeterschießen, aber halt irgendwie außer den Toren war halt echt wirklich wenig. Was ich für 90 Minuten halt irgendwie auch nicht krass viel finde. Weil, naja, das ist halt gefühlt alle 20 Minuten passiert irgendwas. Weiß ich nicht. Deswegen, ja, 2 sehr gute Teams, aber irgendwie war ich jetzt nicht so begeistert. Also fand ich Omaha Madison vom Spannungsgrad deutlich besser. Und nicht nur wegen der Tore, sondern auch nur von dem Auf und Ab und der Qualität beider Teams. Aber vielleicht bin ich doch ein bisschen biased.
Ja, na gut, ich finde, man kann beide Teams nicht miteinander vergleichen. Die Qualität bei Forward Madison gegen Union Omaha fand ich spielerisch beispielsweise jetzt auch nicht besonders hoch. Das Spiel wirkte dann teilweise auch recht langsam. Aber am Ende hat es ja zu vielen Toren geführt. Bei Charleston Battery gegen Charlotte Independence fand ich zumindest die Geschwindigkeit schon auch besser. Und es blieb ja dann doch überraschend spannend, könnte man sagen. Die erste Szene, die ich mir aufgeschrieben hatte, war in der 27. Minute. Hattest du davon noch etwas?
Nö.
Und ja, die ist auch gleich ein Tor. Von daher, es gibt einen Pass, der ist perfekt in den Lauf von Forster gesetzt, sagen wir es mal so. Und ich glaube, er hat es mit dem rechten Fuß gemacht, nimmt seinen rechten Fuß, dreht den so leicht und kann den Ball flach unten rechts ins Tor führen, weshalb die Gastgeber in Führung ging. Ich muss sagen, die ganze Situation, wie dieses Tor zustande gekommen ist, hat mir gut gefallen. Es war in dem Fall wirklich eine schön schnelle Situation, schöne Spielübersicht, toller Pass und dann am Ende auch das Tor, fand ich durchaus stark. Also erheblich besser als die ersten beiden Tore in der anderen Partie.
Oh ja, also wirklich ein schöner Schlenzer rechts unten rein. Das war wirklich was fürs Auge. Und in der nächsten Szene, muss man sagen, war es ein schöner Schuss, aber auch wieder ein bisschen Pech für den Torwart. Denn 10 Minuten später kriegt Charlotte die Möglichkeit zum Ausgleich. Baquero, der frühere Spieler von Memphis, kriegt den Ball vom Strafraum von seinem Mitspieler zurückgelegt. Und er schießt den Ball nach links unten. Strammer Schuss, guter Schuss, was die Technik angeht. Doch der Torwart sieht ihn, geht runter in die Ecke und kann den Ball theoretisch sogar berühren. Praktisch geht der Ball dann aber trotzdem an seiner Hand vorbei ins Tor rein zum Ausgleich für die Jungs aus der League One.
Ja, und dann war erstmal relativ lange Ruhe. Es passierte nicht so wahnsinnig viel. Erst in der zweiten Halbzeit, in der 54. Minute, gibt es eine weitere interessante Szene. Und dort reichen zwei Pässe am Strich im Strafraum, die dafür gesorgt haben, dass die Verteidigung von Charleston so ein bisschen überrascht wird. Und nach diesen zwei Pässen reicht nochmal ein kurzer Pass zu Maru. Der hat deutlich mehr Platz, kann sich dementsprechend auch den Ball nochmal entsprechend zurechtlegen und kann einfach abziehen. Gutes Tor und die Führung für die Gäste.
Ja, das nächste Tor würde ich mal eher als Kacktor bezeichnen oder als Stochertor, denn als schönes Tor. Und es war im Wesentlichen wie das erste Tor in der Partie von Madison gegen Omaha. Ein wildes Gestocher. Denn es gab in der 59. Minute ein Gewühl im Strafraum von Charlotte. Mehrere Schüsse aus großer Distanz, unter anderem von Colton Swan. Dessen erster Schuss wird vom Torwart geblockt, kommt dann zur rechten Seite. Swan rennt direkt hinterher und haut dann den Ball mit ordentlich Schmackes links ins Tor rein. Alles sehr kuddelmuddelig, auf wirklich sehr engem Raum. Verteidiger, Torwart, Angreifer. War jetzt nicht das schönste Tor, aber der Ausgleich für Charleston, weil Swan eben geistig schnell schaltet und die erste verkackte Chance nochmal besser reinhaut. Und das war dann auch der Endstand bis zur quasi erzwungenen Verlängerung, nenne ich es jetzt mal.
Na gut, eine Verlängerung gibt es zum Glück nicht, sondern man geht ins Elfmeterschießen. Und da mal wieder herzlichen Dank an die USL, dass man mit KI schneiden lässt und dass man die relevanten Szenen aus so einem Elfmeterschießen, das sind natürlich immer die Tore, das sind natürlich nie die nicht verwandelten Elfmeter, weil wer interessiert sich schon für die nicht verwandelten Elfmeter? Allerdings muss man sagen, bei dem Elfmeterschießen setzte sich dann Charlotte durch. Die hatten nämlich 4 Tore, während Charleston Battery 2 verschossen hatte, beziehungsweise einer ist gehalten worden, Strich an den Pfosten gelenkt worden, ging da nicht rein. Ja, die Gäste in dem Fall, das Team, was ich am Ende bewahren kann. Der Torwart, nachdem er diesen Ball quasi gehalten, Strich in den Pfosten gelenkt hatte, hat auch eine interessante Jubelpose. Wir haben nicht ganz verstanden, was er da machte, ob es irgendwie ein Buchlesen ist oder er hat seinen eigenen Move, kann man sagen. Vielleicht kann er den nochmal ausprobieren, vielleicht aber auch nicht. Ich persönlich hoffe nicht, weil als nächstes, in der nächsten Runde, treffen sie auf Hartford. Sie dürfen zu Hause spielen, Hartford hat den Weg dahin. Ich habe so eine Tendenz, für wen ich bin. Jetzt ist die Frage, wie sind denn die anderen Partien in der nächsten Runde?
Darauf wollte ich gerade gut hinaus, das passt. Ja, außer Charlotte gegen Hartford in Charlotte gibt es noch ein paar sehr interessante Partien. Es gibt das Topspiel im Osten schlechthin. Die Tampa Bay Rowdies empfangen Louisville. Immer wieder unterhaltsam, auch wenn Louisville natürlich ein bisschen schwächelt in dieser Saison. Wir haben dann noch ein weiteres Spiel mit League One-Beteiligung. Das ist Spokane. Die empfangen Colorado Springs Switchbacks aus der Championship. Und es wird latino-haltig in der letzten Partie. Da haben wir nämlich San Antonio aus Texas gegen den Miami FC aus natürlich Miami in Florida. Und das sind die Viertelfinalpartien. Also, Tampa, Louisville, Charlotte, Hartford, Spokane, Colorado und San Antonio, Miami.
Klingt ja spannend. Welche Partie willst du dir unbedingt ansehen?
Höchstwahrscheinlich Tampa gegen Louisville. Einfach, weil ich gerne sehen will, ob Louisville zurück zu alter Stärke findet und wenn nicht, wie Tampa in der Zeit drauf ist. Weil auch die haben jetzt ein bisschen geschwächelt. Das klingt für mich nach einer sehr spannenden Partie und vor allem wirklich zwei Rivalen, die sportlich immer gegeneinander gut kämpfen können. Klingt nach einer guten Partie. Aber vielleicht auch irgendwie, naja, genau deswegen wieder ein 0-0. Man hat ja oft das umgekehrte Voodoo.
Ein 0-0, dann so ein 20-minütiges, nee, länger sogar, ein ewiges Elfmeterschießen. Es ist quasi draußen schon Nacht. Man hat nur noch das Stadionlicht in der ganzen Stadt, weil alle anderen schon schlafen. Und dann irgendwann gibt's den Einschuss an die Latte. Gut, ich würde vorschlagen, damit es bei uns nicht bis mitten in der Nacht ist, machen wir eine kurze Pause. Und dann verspreche ich, gehen wir in eine Partie, die schon ab der ersten Sekunde völlig kurios wird. Und ich kann schon mal versprechen, da gab es einige Karten, über die wir reden wollen. Also bis gleich bei Sideline. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wir springen zu One Knoxville. Die hatten Fort Wayne zu Gast. Ist jetzt erstmal nichts großartig Besonderes, aber ich habe es ja gerade eben schon angedeutet, in dieser Partie haben einige nicht mitgedacht, dass Verhalten auch kurzfristig für Entscheidungen sorgen kann. Denn bereits mit dem Anstoß gibt es quasi schon die erste gelbe und auch rote Karte. Weil der Ball wird angestoßen und es gibt direkt das erste Foul. Die Reaktion auf das erste Foul ist ein Fallen und ein Tritt. Wie würdest du die Szene beschreiben und wer waren die Akteure, die es nicht geschafft haben, überhaupt eine Minute zu spielen, ohne zu faulen?
Ich habe mir tatsächlich den Namen des Fort Wayne-Spielers schon wieder vergessen, aber ja, also der erste Spieler, der eigentlich dafür sorgt, ist Dennis Kyuchenkov, das Sturmtalent von One Knoxville, denn der läuft bei dem Anstoß natürlich los und gibt seinem Mitspieler einen Schultercheck. Also quasi ein Schultertackle. Der Spieler Armas, genau. Armas kriegt einen Schultertackle, geht zu Boden und macht dann das, was man leider öfters sieht. Er tritt nach hinten aus. Und durch dieses Austreten erwischt er Kyuchenkov, der dann auch zu Boden geht. Und dann gibt es erstmal Massenkarambolage, weil natürlich beide Mannschaften aufeinander zugehen und sich sehr nette Worte austauschen. Aber sagen wir so, es wäre nicht zum Austreten des gefallenen Armers gekommen, wenn halt Kyuchenkov ihm nicht den Schultertackle gegeben hätte. Und daher, ja, irgendwie eine völlig dämliche Situation von beiden.
Oh ja, in der Statistik war man übrigens noch sehr nett gewesen. Man hat nicht schon erste Minute für die rote Karte und die gelbe Karte notiert, sondern zweite Minute, wahrscheinlich hat der Schiedsrichter zu lange mit dem Schreiben gebraucht. Aber ja, so fing diese Partie an und in der ersten Halbzeit passierte dann quasi fast nichts mehr. Beide Teams standen vielleicht ein bisschen unter Schockstarre bis kurz vor dem Halbzeitpfiff. An diesem Halbzeitpfiff oder kurz davor gibt es nochmal einen Freistoß für One Knoxville. Das ist, naja, nennen wir es mal, in Richtung des Strafraums ihrer Gäste. Und wir haben wieder Kriuchenkov beteiligt, denn der Ball wird in seine Richtung geschossen. Und er achtet anscheinend nicht so richtig auf sein Umfeld und will den Ball dann letztendlich auch schießen, direkt sozusagen weitergeben, merkt aber nicht, dass da noch ein Gegenspieler ist. Und dieser Gegenspieler macht den Schritt nach vorne, um vor ihm zu sein und um vor ihm den Ball anzunehmen. Daraufhin tritt er ihn so von seitlich hinten quasi gegens Bein. Er fällt und das hat die gelbe Karte als logische Konsequenz. Das Problem ist ja aber, dass er schon in der zweiten Minute die andere gelbe Karte gesehen hatte und dementsprechend jetzt mit Gelb-Rot vom Platz gehen musste, also pünktlich zur Halbzeitpause sozusagen in die Kabine durfte, sodass beide Teams dann in Unterzahl waren und das waren genau die beiden Spieler, die schon in der zweiten Minute für Aufsehen gesorgt hatten. Die haben beide das Ende nicht gesehen. Das war die erste Halbzeit von diesem Spiel.
Ja, ich bin ehrlich, ich muss Kiyochenkov wirklich kritisieren. Wenn du nach 3 Sekunden mit einem Schultertackle in den Gegner reingehst und du schaffst nur dafür, den Gegner eine rote Karte zu geben und dich selber zu verwarnen, dann reißt dich doch am Riemen. Als Stürmer bist du sowieso der, der am ehesten noch dafür gegängelt wird, dass du niemanden angehen darfst. Ja, ein bisschen Pech war natürlich mit dabei, das Bein auszustecken, aber halt verdammt nochmal, sei vorsichtig. Du bist mit Abstand der wichtigste Mann von Knoxville, der quasi gefühlt jedes Tor macht. Ja, sehr dumm. Aber sportlich hat es der Partie irgendwie tatsächlich sehr geholfen, weil danach ging es wirklich erst los. Und zwar in der 47. Minute, 2 Minuten nach Wiederanpfiff, gibt es eine Ecke für Knoxville. Die Partie fand in ihrem Baseballstadion statt. Das sage ich, weil vorher hatten wir schön Fußball auf einem schönen Rasen und die zweite Halbzeit beginnt auf dem Teil, wo das Baseball Ausschnittchen ist im Rasen und der Rasen sieht sehr schlecht aus. Und mitten auf dem quasi Stellchen, wo man anfängt zu laufen, gibt es die Ecke. Baker tritt den Ball von links in die Mitte. McLeod hüpft hoch und haut den Ball zwar nicht in die Wolken, aber rechts oben rein zum 1:0 zur Führung für Knoxville.
Ist dir hinter dem Tor etwas aufgefallen?
Ich glaube nicht, ich habe auf das Tor geachtet, hau raus.
Das ist mir auch erst bei dem Torjubel aufgefallen, weil die Spieler laufen quasi Richtung Zuschauertribüne hinter dem Tor, wo sich die Fans, die zahlreichen Fans aufgebaut hatten, es sind nicht so viele. Und da fällt auf, dort liegt, jetzt Europalette würde ich es jetzt nicht nennen, aber da liegt eine kleine Erhöhung und auf dieser minimalen Erhöhung liegen mehrere Papprollen, die zum Teil auch schon runtergefallen sind. Und es sind sehr, sehr große Papprollen. Und jetzt habe ich mich ein bisschen gefragt, wo kommen die her? Und was wurde damit gemacht? Gab es da vorher irgendwie eine Choreografie, die man im Stream vielleicht nicht gesehen hat? Oder was für einen Ursprung hatten die? Es sieht sehr kurios aus. Ich hätte eher erwartet, dass wirklich irgendeine Choreografie stattgefunden hätte, aber da sind einfach auch nur 20 Fans auf der Tribüne dort in unmittelbarer Nähe und man sieht auch nicht, dass da irgendwas liegt. Vielleicht den Müll vorher wegräumen, das wäre schön. Es gibt noch ein weiteres Tor, nämlich einen Ausgleich. Und in dem Fall, finde ich, ist es ein sehr, sehr schönes Zuspiel, weil Healy sieht seinen Mitspieler, passt ihn perfekt in den Lauf, schön in den Strafraum. Und Gaffer ist, der hat da nicht mehr viel zu tun, der muss nur noch den Ball ins Tor schießen. Das ist wirklich sehr gut einstudiert, hat sehr gut funktioniert, guter Blick gehabt, nettes Tor.
Kann man so unterschreiben. Aber es muss einen Sieger geben, weil ja Mittwochpartien, die unentschieden enden, wären ja irgendwie langweilig. Denn dafür geht man ja ins Stadion mitten in der Woche. Und es gab ein weiteres Tor, was tatsächlich sehr schön aussah und offiziell vermutlich indirekt mit als Eigentor gesehen wird. Es gab wieder eine Ecke für Knoxville, wieder von der linken Seite, wieder von Baker. Diesmal geht der Ball aber nicht quasi ins Tor, sondern wird vom Strafraum abgefälscht. Der Ball kullert aus dem Strafraum raus zu Caputo, der sich wirklich das Herz nimmt und den Ball mit Schmackes aufs Tor haut in einem schönen Schlenzer. Man sieht aber während des Schusses, dass der Ball an einem Verteidiger abprallt und dadurch die Flugbahn ändert und so über den etwas orientierungslosen Torwart oben links relativ reinfliegt, der dann nichts mehr machen konnte. Und das war dann das 2-1 für Knoxville, die Partie gewinnen, durch ein ja sehr schönes, aber ein bisschen auch abgefälschtes Tor.
Gut, dem Torwart würde ich da jetzt wirklich auch gar keine Schuld geben. Die Richtungsänderung kam so spontan, damit hat niemand gerechnet. Und so schnell konnte er dann doch nicht zurück in die andere Ecke. Also da war sehr viel Glück auch mit dabei, aber es ist durchaus ein cooles Tor. Ja, und Knoxville gewinnt, vielleicht auch durchaus verdient. Aber gerade der Anfang von diesem Spiel war vielleicht ein bisschen unnötig, aber zumindest unterhaltsam. Ich glaube, ohne diese beiden Szenen in der ersten Halbzeit hätte es einfach auch gar keine Highlights gegeben für die erste Halbzeit.
Definitiv nicht. Und nach 3 Sekunden schon die erste rote Karte zu kriegen, ist wirklich eine besondere Leistung.
Das muss man wirklich erstmal schaffen. Wir werfen mal einen Blick in die USL Championship. In der letzten Folge hatten wir ja über die Partie zwischen Loudoun United und Sporting Jacks gesprochen. Und da hatte ich ein bisschen erzählt, dass ich Sporting Jacks ihren ersten Sieg überhaupt schon auch gegönnt hätte. Aber klar, sie hatten nicht so wahnsinnig viel dafür getan, hatten dann vielleicht auch ein bisschen Pech, aber am Ende stand es 2-2. Deswegen wollten wir uns diese Woche nochmal ansehen, hat Sporting Jacks vielleicht daraus gelernt und Dinge, die sie in der Partie noch nicht so gut gemacht hatten, dann vielleicht doch verbessert. Deswegen geht es jetzt nochmal auf Sporting Jacks, auch wenn wir ja immer versuchen, so weit wie möglich uns alle Teams anzuschauen. In dem Fall sei eine Ausnahme nochmal gestattet. Die hatten nämlich Pittsburgh zu Gast. Und Pittsburgh ist ja eigentlich immer durchaus ein Team, was ein starker Gegner sein kann. Mit einem hässlichen Trikot, zumindest zu Hause. Und deswegen versprach dieses Spiel durchaus auch spannend zu werden. Und jetzt ist die Frage, war es denn spannend?
Ja, nee. Also ich muss zugeben, abseits der doch noch sehr kuriosen Tore, über die wir gleich sprechen, war echt verdammt wenig los. Ich habe in der ersten Halbzeit exakt 2 Szenen aufgeschrieben, wovon nur eine einzige gezählt hat. Und in beiden Fällen war es derselbe Spieler. Denn es beginnt schon nach wenigen Minuten mit einem sehr schönen Kopfball von Ammann, der einen Schlenzer perfekt auf den Kopf zugepasst bekommt. Und dann den Kopf hinhalten muss für den Kopfball als Stürmer und das 1-0 für Pittsburgh macht. Allerdings zählt das Tor nicht und damit war das völlig sinnlos.
Man kann sagen, also selbst wenn man kein Englisch könnte und auch nicht Lippen lesen kann, man sieht ihm an, dass er nicht so richtig amused über diese Entscheidung ist. Allerdings, seine Mitspieler merken auch, dass ihnen die Entscheidung, dass dieses Tor nicht zählt, sehr, sehr unglücklich gemacht hat. Und das wollen sie natürlich nicht. Sie wollen, dass er fröhlich ist, dass es ihm gut geht und dass er einen schönen Tag hat. Deswegen springen wir in die 28. Minute. Und Goldthorpe ist am Ball gerade, beziehungsweise hat den Ball bei sich, passt ihn schön in die Schnittstelle, in den Strafraum. Die beiden Verteidiger stehen da zwar an sich okay, aber dann doch nicht gut genug, denn der Ball geht da durch. Geht schön zu Amann und der macht dann quasi sein nächstes Tor, aber dieses Mal zählt es. Beziehungsweise ich glaube, es war nur ein Verteidiger und er stand sehr, sehr gut, dass es an der Grenze zum Abseits war, aber kein Abseits, also der Pass war wirklich punktgenau. Und ja, dementsprechend hat er dann jetzt endlich sein Tor, ist ja ein bisschen glücklicher, aber eigentlich will er noch mehr, so viel kann man ja schon mal sagen.
Definitiv. Also ich mochte den Doppelpass zwischen ihm und seinem Mitspieler, der ihm dann den Ball perfekt hingelegt hat. Das sah schon sehr schön aus. Aber ja, alle dachten sich dann ab dem Punkt, okay, weiterer Sieg für Pittsburgh und Jacksonville bleibt ohne Sieg in der ersten Championship-Saison ihrer Karriere. Und dann gab es noch 2 Tore, bei denen man wirklich sagen muss, waren das nicht beides Eigentore? Auf einmal waren beide sehr, sehr seltsam zu beschreiben. Deswegen am besten in diesem Fall guckt euch wirklich das Highlight-Video an von Jacksonville gegen Pittsburgh, weil die Tore waren wirklich sehr seltsam. Und in der 58. Minute sorgt Pittsburgh für das Eigentor, was denn offiziell gar kein Eigentor war, obwohl es die Kommentatoren so beschrieben haben. Es gibt ein Konter für Jacksonville. Brito passt den Ball in die Mitte. Der Schuss von Jeskelainen geht von einem Verteidiger recht eindeutig abgefälscht rein. Und das war dann das 1:1. Offiziell war es aber angeblich Sadlin, der ja bei Jacksonville spielt.
Gut, vielleicht ist der Ball vom Verteidiger gegen ihn geknallt und dann im Tor gelandet. Die haben bestimmt auch solche Sensoren in den Bällen, die ihnen genau sagen, wann es welche Bewegung und Erschütterung gab, um dann festzustellen, in welchem Augenblick der Ball bei wem gelandet ist. Ja, wie du schon gesagt hast, es fällt noch ein weiteres Tor und in dem Fall gibt es einen flachen Pass in den Strafraum und auch dort wieder schön in den Lauf. Es ist so ein, nennen wir es mal, halbschiefer Pass auf den langen Pfosten und ja, es ist sehr gut gesehen, weil sein Mitspieler an der Stelle dann sehr gut anlaufen kann, den Ball perfekt vor den Fuß bekommt und auch ja, Richtung Tor schießen kann. Allerdings ist der Torwart da und der Torwart, ja, der Ball prallt quasi von diesem Torwart ab und fliegt von da aus dann ins Tor. Ich würde ehrlich gesagt aber sagen, auch ohne Torwart wäre, also ohne die Berührung durch den Torwart wäre der Ball ins Tor gegangen. Trotzdem hat man es letztendlich als Eigentor gewertet.
Sehe ich auch mit. Also wäre reingegangen, ob jetzt ein Eigentor durch den Verteidiger. Ja, sehr seltsam. Wie gesagt, beide Tore offiziell Eigentore oder nicht Eigentore, obwohl sie es beide sein könnten. Es gibt anscheinend keine klare Richtlinie in der USL, was ein Eigentor ist. Aber unterm Strich wird es Jacksonville egal sein, denn sie treffen zweimal gegen den amtierenden Meister aus Pittsburgh und schaffen es tatsächlich, ihren ersten Sieg in der Liga zu holen. Mit dem 2:1 gegen die Jungs aus ja, der schönen Stadt, der vielen Brücken und der Stahls. Und um ganz ehrlich zu sein, ich fand es irgendwie lustig im Nachhinein. Das Spiel war jetzt nicht der Rede wert, aber dass du es schaffst, als Kackteam der Kackteams gegen den Meister zu gewinnen, der wegen Abseits und ähnlichen Problemen nicht genügend trifft, das ist Comedy vom Feinsten. Das kann keine KI schreiben, das muss menschliches Versagen sein. Und das führt auf jeden Fall zum Sieg.
Man kann Sporting Jacks auch unterstellen, da war durchaus eine Leistungssteigerung da. Zuvor hatten sie ja ganz viele Niederlagen, aber die letzten drei Spiele. Eine Niederlage, dann ein Unentschieden und jetzt einen Sieg. Sie sind also schön eine Leiter nach oben geklettert und haben endlich die wertvollen 3 Punkte ergattert, auf die sie schon so lange hinarbeiten. Hast du sonst noch etwas zu diesem Spiel oder zu etwas anderem?
Ich muss zugeben, ich bin ganz froh, dass der USL Cup vorbei ist und wir jetzt auch weniger Runden haben, weil diese ständige Wechseln zwischen Liga und USL Cup oder teilweise noch US Open Cup war irgendwie verwirrend, dass man da ständig irgendwelche Rechenspielchen machen muss oder wissen muss, wo jetzt was zu gucken ist. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass ihr trotzdem ein wenig Spaß hattet, obwohl es heute keine Live-Berichte von Anne gab, denn sie ist ja wie ich wieder hier im Lande. Und ansonsten, genießt das Wochenende, schaut schön die USL und dann hören wir uns nächste Woche in der nächsten wunderschönen Potpourri-Sammlung der Kacktore, Eigentore, Schöntore, Siege, Derbys und vor allem natürlich der USL.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.